Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ein
persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja!
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hey, willkommen zurück bei Gefühlte Fakten. Es ist immer noch die Super Bowl-Woche. Der war zwar schon am Montag, aber ich weiß, wie sportbegeistert du bist, Christian. Du hast es locker bis ganz zum Ende geguckt.
Ja,
den ganzen Tag nicht geschlafen. Bist du denn wieder fit?
Ich bin tatsächlich wieder fit. Also, heute ist Dienstag. Gestern war ich tot. Aber ich war auch gestern tot, weil ich, also Super Bowl war ja von Sonntag auf Montag. Und ich bin ein cleverer Typ, ne? Ich habe mir gedacht, ich gehe Samstag schon mal aus. Und war dann, also eigentlich wollten wir wollten nur ein Schnitzel essen gehen am Samstag. Und plötzlich war es irgendwie 4 Uhr früh. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann, wenn ich spät ins Bett gehe, dann schlafe ich trotzdem nur genauso lang, wie wenn ich jetzt um 11 ins Bett gehe.
Ja, also ich weiß nicht warum, aber ich erlaube mir auch nicht tagsüber zu schlafen.
So ein Nickerchen, Powernap.
So ein Nickerchen, obwohl man dann so zwischen 3 und 4 nochmal irgendwie eine Stunde Schlaf nachholen könnte. Es ist ja sogar wissenschaftlich
erwiesen,
ich sage jetzt einfach mal erwiesen.
Wir können hier sagen, was wir wollen.
Naja, ich weiß nicht, ob es erwiesen ist. Ich habe mal gelesen.
Überschrift gelesen.
Ich habe mal gehört, es ist möglich, Schlaf nachzuholen tatsächlich, aber es ist nicht möglich, vorzuschlafen.
Das habe ich auch gehört.
Weil
das
ich dachte mir, wenn ich dann später raus muss, wäre es doch voll clever, vorher einfach so 10 Stunden durchzuschlafen. Und dann hat man ja irgendwie 3 Stunden plus.
Das ist es nämlich, ne? Also ich hätte gerne auch so einen Aufladebalken.
Genau.
Wie beim iPhone. Mhm. Ein bisschen bin ich auch wieder auflade beim Balken, beim iPhone sehr schnell leer, tatsächlich einfach. Aber ich hätte gern auch so, dass man so einen Schlafspeicher hat. Dass wenn man dazwischen einfach mal nur so 10 Minuten schläft, dass das auflädt.
Leider, also es ist leider wirklich so, dass man was nachholen kann, aber es kommt ja darauf an, ob man auch in diese Tiefschlafphase kommt und so. Und
ja, genau.
Powernaps, ich glaube 10 Minuten ist tatsächlich die magische Grenze. Was länger als 10 Minuten ist, haut dich eher raus, als dass es dich dann so
dann fühlt man sich
halt
so matschig, ne?
Genau.
Ich habe mal gelesen, dass, also ich mache auch keinen Powernap. Ich bin auch niemand, der irgendwie sich Nachmittag ein bisschen hinlegt, weil ich dann nachts nicht pennen kann, weil mein Schlafrhythmus dann so durcheinander kommt. Aber das Beste soll wohl sein, dass man sich bequem hinsetzt und in die Hand einen Schlüssel oder irgendwas nimmt, was, wenn es runterfällt, laut ist. Und dann, wenn man einnickt und das fällt einem runter, dann aufsteht.
Ah.
Also, dass man dann so, dass man so ein bisschen recharged.
Da fällt mir ein sehr alter, aber sehr guter Witz ein.
Oh nein, wir sind ja der Witz-Podcast.
Ja, es tut mir leid, die Markus Krebs Witz-Arena. Ja,
shoot, Markus Krebs.
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht panisch und schreiend wie sein Beifahrer. Dankeschön. Danke. Danke, der Markus Krebs-Moment.
Das finde ich keinen schlechten.
Das ist kein schlechter Gag.
Finde ich nicht, nicht schlecht.
Ich glaube, der kam von Jack Handy, der SNL-Autor, der, glaube ich, vor kurzem gestorben ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da begeben wir uns jetzt in den Bereich, nicht mal, ich habe es gelesen, ich habe gehört, dass jemand das gelesen
geträumt.
Hat.
Geträumt. Bereich, ich habe es geträumt. Bei so einem Powernap.
Es ist ja sogar so, dass das ist jetzt aber auch wirklich so ein Kulturmythos, bei dem ich mir wirklich nicht sicher bin, aber hört man immer wieder, das ist wohl in Japan und in asiatischen Gegend angesehen ist, wenn man während der Arbeit beim Schlafen erwischt wird, weil das zeigt, wie sehr man arbeitet, wie sehr man investiert ist in die Arbeit, dass man so erschöpft ist, dass man einschläft.
Aber ist da auch einfach das Mindset dann anders? Also wenn man jetzt in Japan, ich weiß nichts.
Ich auch nicht, aber das ist so ein Ding, was sich so richtig anfühlt und deswegen glauben das alle, aber es stimmt vielleicht gar nicht.
Ja, also ein Bekannter von mir, arbeitet in München bei einer Anwaltskanzlei, aber nicht bei den guten Anwälten, sondern der arbeitet so bei den Anwälten, die dann auf Arbeitgeberseite sind und so Leute rausschmeißen und, und für so Heuschreckenfirmen arbeiten.
Ja, so, hey, Waffen bringen keine Menschen um, Menschen bringen Menschen um, solche
und
Anwälte.
Und er sagt so, ja, und aber Waffen bringen Menschen um, Menschen bringen Menschen um, I don't fucking care.
Je nachdem, wer mich bezahlt.
Ja, genau.
Leute, der Handschuh hat nicht gepasst.
Ja, genau, so ein Anwalt ist das. Und ich bin auch nicht mit dem befreundet, bin bekannt mit dem, aber ich sehe den so alle 2 Jahre mal und so, ab und zu mal bei einer Hochzeit, weil wir da gemeinsam befreundet haben und so. Und der erzählt krasse Sachen, so dass es in diesen Anwaltskanzleien und speziell bei ihm schon so ein richtig krasses Haifischbecken ist und dass es einen Trick gibt, weil du gerade sagst, in Japan ist es anerkannt und wird es respektiert, wenn man bei der Arbeit schläft. Da ist es so, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Ort haben extra Klamotten dabei, also noch ein Sakko extra, dass die über deren Schreibtischstuhl hängen, wenn die gehen.
Ach, wie so ein Handtuch.
Dass die Leute, dass die Chefs und so denken, die sind nur kurz weg und kommen gleich wieder.
Ich dachte weil es gibt irgendwie 5 Menschen und 4 Stühle nur, um irgendwie irgendwie so ein bisschen das Haifischbecken zu fördern und den Killerinstinkt und die reservieren das dann, wie so, wenn man so ein Handtuch drüber wirft.
Also einfach um diesen Eindruck zu erwecken, dass man nur kurz raus ist und natürlich die ganze Nacht weiter durcharbeitet. Der hat mir auch erzählt, dass es in der Kanzlei gibt es einen Kühlschrank, sind die geilsten Sachen drin. Also so richtige von Energy Drinks über irgendwelche Ale-Biere und so. Also richtig eigentlich fancy Kram, was so die Moral hochhalten soll in der Kanzlei. Aber dieser Kühlschrank ist mit dem Zeitschloss versehen.
Was?
Was erst um 23.30 Uhr aufgeht.
Was ist das denn für eine, das ist so eine richtige, Kapitalismus ist zum Teil auch eine Sekte.
Es ist
irgendwie so ein bisschen.
Ja, und also es ist eigentlich so richtig, wie man es aus so amerikanischen Klischee-Thrillern kennt. Also es ist so, und er meint, es ist 1:1 genauso. Und die Kanzlei, die ist auch untergliedert irgendwie, die gehört auch irgendwie zu einer amerikanischen Kanzlei. Mhm. Und er meint, das ist völlig normal. Also dass die, man in so Meetings, man versucht auch die anderen richtig gehend fertig zu machen, Sachen für sich beanspruchen, die man nicht gemacht hat und so. Es ist, ich meine, das ist mega krass.
Deswegen meine ich Sekte, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das, man glaubt, dass es irgendwie fördert die Produktivität, aber es ist, glaube ich, wie so ein Sektenglauben, das stimmt überhaupt nicht.
Weiß ich nicht.
Ich bin der festen Überzeugung, dass ich in 4 Stunden, die ich konzentriert arbeite, mehr schaffe als in 12 Stunden, in denen ich mich irgendwie da an den Schreibtisch quäle und rumbelle.
Ja, aber das ist auch sowas. Wann hast du das letzte Mal 4 Stunden am Stück konzentriert gearbeitet?
Ey, seit ich selbstständig bin und seit ich mich das selber einteilen kann, mache ich das genau so.
Ja, das stimmt, wenn man und Panik hat, dass man verhungert, ne?
Ich habe halt eben keinen Druck.
Ja.
Und ich weiß, also weil ich mich selber dann kenne und weil ich dann sagen kann, ja, ich arbeite jetzt von 10 bis 2 und merke dann irgendwie, ich bin alle. Gut, okay, heute passiert nichts mehr.
Das stimmt.
Und dann mache ich morgen weiter und es ist genauso produktiv wie früher, als ich wirklich teilweise 9 Stunden am Stück da irgendwo rumgehangen habe, um dann 9 Stunden woanders rumzuhängen und an beiden Orten zu arbeiten.
Hat nicht jetzt auch irgendein skandinavisches Land, wobei das auch so ein Satz ist, man sagt immer, irgendein skandinavisches Land macht X besser als wir. Aber haben die nicht so eine 4-Tage-Woche
eingeführt? 4-Tage-Woche, ja, finde ich. Ich glaube, es ist super sinnvoll. Ich glaube, das ist wirklich.
Ich habe keinen Bock, 4 Tage zu arbeiten, ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, das ist wirklich fast schon was Religiöses, dieser Glaube daran. Dieses Haifischbecken, dieses, der Stärkere muss sich durchsetzen und wer länger arbeitet und fast schon dieses Vergöttern von dieser verklärten verzerrten Sicht auf Produktivität.
Das stimmt. Aber der hat wirklich, also noch konkrete Beispiele. Mir fällt noch eine Sache ein, die mir erzählt hat, weil ich zu der Zeit auch irgendwie überlegt hatte, ein Buch zu schreiben, was in dieser Anwaltswelt so spielt. Also so ein Charakter wollte ich schreiben. Habe ich dann nicht gemacht. Aber
wegen sehr vielen drohenden Klagen.
Da hast du echt ein Problem drin.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich habe halt so ein bisschen so Geschichten gesammelt und der hat noch eine Situation erzählt, und zwar an seinem ersten Tag, als er aus dem Aufzug ausgestiegen ist auf dieser Etage, haben ihn zwei Leute angerempelt und haben ihn gegen die Wand gedrückt.
Oh, wie unangenehm.
Ja.
Das ist so unangenehm, das ist so gar nicht meine Welt.
Ja, meine auch nicht, tatsächlich. Ja, aber zurück zum Super Bowl, der komplett meine Welt
wo
ist.
Wo auch wenig gerempelt wird.
Apropos rempeln. habe ich natürlich geguckt von
auch
von
bis Sonntag. Komplett zum Ende, ne?
Ja, obwohl ich ja wirklich vom Vorabend echt schon ganz schön durch war. Mhm. Ich glaube, ich bin derjenige, der die höchste sportliche Leistung in diesem kompletten Wochenende gebracht hat. Mein Körper zu absoluten Höchstleistungen getrieben. Und wir hatten, du bist ja vorbeigekommen.
Genau, du warst ja mit Freunden in der Kneipe und ich bin kurz vorbeigekommen und nach der Halbzeitshow war wieder gegangen.
Bist du wieder gegangen, ne? Mhm. Es hat mega Spaß gemacht zu gucken. Und wir haben uns um 8:30 schon getroffen. Der Super Bowl ging ja los Kickoff war um 2:30 nachts. Und wir haben uns getroffen mit dem Vorsatz, wir brauchen ja dann, wir waren so 12 Leute, hatten so eine ganze Kneipe für uns und durften uns da ein Essen bestellen. Und wir wollten uns früher treffen, weil es ist ja immer Riesendiskussion, bis man sich einigt, was bestellt man zu essen, wo bestellt man, wer bestellt und so. Und dann ich hatte Hunger wie Sau schon und war schon immer so, komm, wir müssen jetzt zu essen bestellen, es ist jetzt 20.30 Uhr. Ja, wart noch kurz. Es ist 21 Uhr, lass uns jetzt mal zu essen bestellen. Und Ende vom Lied war, es war dann 22.30 Uhr und alle Lieferdienste hatten zu.
Oh nein.
Wir konnten nichts mehr zu essen bestellen und sind dann zu 5 zu McDonald's gegangen.
Oh nein. Aber es gibt nichts Amerikanischeres, als zu 5 zu McDonald's
das
zu gehen
und später den Traum.
Super Bowl zu gucken. Aber der ging doch nach 12 schon los, oder nicht?
Die Übertragung ging ja schon viel früher los.
Ja.
Und kurz bevor du aufgetaucht bist, war eigentlich mein absolutes Highlight von der kompletten Übertragung, war es ein Interview mit Heidi Klum.
Mhm.
Also RAN, ProSieben hat ja unter anderem übertragen und da waren Reporter vor Ort in dem Stadion und die hatten so eine Reporterloge und da war der Reporter und dann kamen immer noch so ehemalige deutsche NFL-Profis und dann kam halt auch Heidi Klum. Und Heidi Klum hat ja oft dieses Ding, dass wenn die irgendwo in einem Interview ist und so, die betont ja immer, wie gern die isst.
Mhm.
Essen ist Heidi Klums Ding, irgendwie hier ist mein Lieblingsdöner.
Ich bin einer von euch, ich weiß auch, was ein Döner ist, liegst du von der Hand ab.
Ganz
ein
genau.
Döner.
Es ist wirklich. Und dieses Mal war es auch so, dass sie hatte so einen Hotdog, so einen Stadion-Hotdog dabei, der war wirklich groß. Und da
Also es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern eher auf die Technik, wie der Hotdog
eingesetzt wird. Ja, manche mögen auch kleinere Hotdogs.
Ja, eben. Das ist ein Mythos, dass alle große Hotdogs wollen.
Sie hat einen sehr, sehr großen Hotdog dabei. Und das sah jetzt nicht spektakulär aus oder so. Und sie hat auf der einen Seite reingebissen und ganz kurz Zeit versetzt, hat auf der anderen Seite der Reporter reingebissen.
So ein Susi und Storch-Moment.
Es war ein Susi und Storch-Moment. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt irgendwie so verschwimmtes Bild so ein bisschen und ein Herzchen um die beiden rum und so. Und dann haben die halt beide einen ordentlichen Bissen genommen und gekaut. Und währenddessen hat der Reporter, musste aber natürlich ja das Interview weiterführen.
Super Idee, kurz vorm Interview noch schön den Mund voll machen.
Es sah jetzt nicht aus, als wäre es das zarteste Würstchen gewesen, in das sie reingebissen haben. Und Heidi Klum hat gekaut und gekaut und gekaut und er halt auch.
Mhm.
Und er hat es aber dann runtergeschluckt. Und man hat dann richtig gesehen, dass Heidi Klum hat gekämpft.
Mhm.
So, ich glaube, sie hat mit ihrem Kopf gekämpft und auch beim Kauen gekämpft und so. Und du hast irgendwann gemerkt, die will das nicht runterschlucken. Und sagt dann so im Spaß so, nur, ich glaube, ich spuck das jetzt gleich mal aus. Kurze Pause. Sie springt hinter die Kamera, aus dem Bild eigentlich, aber der Kameramann ist schnell genug und zieht auf.
Und außerdem jetzt gefeuert wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht genau, vielleicht nicht. Und irgendjemand, wahrscheinlich ein Praktikant, hält ihr so einen Eimer entgegen.
Nein!
In den sie dieses Stück Wurst, das sie noch im Mund hatte, reingespuckt hat.
Nein, ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein Praktikant war.
Meinst du nicht?
Weil, wie groß ist der Zufall, dass irgendjemand, der da ist, gerade sieht, oh, sie kaut, es könnte sein, ich nehme schon mal prophylaktisch einen Eimer, das muss ja eine geübte Sache sein.
Meinst du,
ich
das ist eine Stelle, das ist ausgeschrieben?
Ich glaube, das ist der Bucket Boy. Ich glaube, in Heidi Klums Entourage gibt es immer einen Bucket Boy.
Bucket Challenge.
Der immer nach 10, also erzählt hat mit, wie oft Heidi Klum kaut und nach 10 kauen, kommt er mit dem Eimer und ist schon ready.
Ja,
ich glaube, das ist eine eigene Stelle.
Das kann wirklich sein, dass er immer so neben ihr herläuft. Weil, also sie hat immer drei Securities dabei. Ja. Ihr Manager läuft mit.
Und der Bucket Boy. Weil ganz im Ernst, wenn das so spontan passiert ist mit den Kauen und Ausspucken und da war jemand bereit mit dem Eimer, das kann nicht, das muss schon das mehrmals muss passiert sein.
Also es wirkte wirklich, also das du sagst ja nicht, ich bin dann bei euch im Interview, ich beiß dann Reis und dann spuck ich's aus.
Eben.
Also das war schon nicht geplant.
Ja.
Also entweder das war zu zäh oder es hatte dann doch irgendwie zu viele Kalorien. Hat nicht
zu großer Bissen, was auch immer.
Irgendwas hat nicht gepasst.
Genau. Aber es kann nicht sein, dass da jemand ist, der einfach für den Fall zufällig vorbereitet ist. Wenn Heidi Klum das ausspucken möchte, habe ich einen Eimer. Wenn das nicht schon mehrmals passiert
ist. Das heißt, es passiert oft.
Ja.
Ich glaube auch, du hast völlig recht.
Das heißt, es passiert oft.
Das war mega lustig, auch weil sie es eigentlich unkommentiert gelassen hat. Hat dann sich so ein bisschen den Mund abgeputzt und dann ging das Interview relativ normal weiter. Das war mein fucking Highlight.
Ganz kurz noch, du hast eben gesagt, ihr hattet die Kneipe für euch, ihr habt die nicht ausgebucht oder so, es war einfach niemand da.
Man musste sich, das war Gottesgrüne Wiese, eine meiner Lieblingskneipen hier in Köln, und man konnte sich vorher anmelden und wir haben halt geguckt, wo ist viel Platz und eine große Leinwand, dass man nicht so aufeinander sitzt. Und dann haben wir da angerufen und gefragt, ob wir rumkommen können. Und dann waren irgendwie zwei Leute noch vorne an der Theke gesessen. So.
Ja.
Und sonst war einfach dort nichts los, Gott sei Dank.
Ja.
Cool. Sonst ist da bumsvoll.
Um kurz den viel zu späten Super Bowl Review hier abzuschließen, noch ganz kurz die Halbzeit.
Wissen Leute noch nicht, wie es ausgegangen ist? Sollen wir spoilern?
Ja, wer hat gewonnen? Ich weiß es selber nicht.
Die Rams haben gewonnen.
Ist mir völlig egal.
Ja, ich weiß.
Sag mir nichts. Kennst du irgendwelche Spieler?
Ja, aber ich kann jetzt auch irgendwelche Namen erfinden.
Ja, das stimmt.
Und du.
Aber mach mal, nenn mal drei und ich sag, welcher erfunden ist.
Ist
gar nicht so einfach, nämlich Namen zu erfinden.
Ja, das stimmt. Ich sag zwei und du sagst, welcher von beiden erfunden ist, okay? Tyler Treadman
erfunden.
Oder Cooper Cup.
Ist erfunden.
Fuck!
Ganz klar.
Ich hab eine Alliteration gebraucht.
Cooper Cup
ist ein echter Name.
Also es klingt wie irgendwie so ein Formel-1-Rennen oder so, der Cooper Cup.
War bei diesem ganzen, bei der Aufstellung sowieso so lustig. Also Cooper Cup hat den entscheidenden Touchdown gemacht gegen Eli Apple.
Okay, das sind doch Künstlernamen.
Die heißen wirklich so. Und der beste Receiver bei den Bengals, die verloren haben, heißt Chase.
Nein, heißt Chase.
Ja, wirklich.
Ja, und es ist, als würde ich einen Stürmer Angriff Sturm nennen.
Es gibt einen Stürmer, der heißt Wind.
Wind, ja auch sehr gut.
Ich hatte mega Spaß beim Gucken. Die Halbzeitshow habe ich mir geiler vorgestellt. In meinem Kopf war es so, die ganzen 90er-Rap-Legenden.
Ja, genau, also das große Medley. Dr. Dre war dabei, Snoop Dogg war dabei, Eminem war dabei, 50 Cent war dabei.
Ja. Was man nicht wusste vorher.
Ich glaube, Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar war auch der einzige Junge von den allen war. Mary J. Blige und so. Also es war eigentlich so ein Legends-Ding.
Ja, was aber auch ein bisschen traurig ist, weil normalerweise denkt man sich ja, jetzt die Rolling Stones nochmal, um irgendwie irgendwelche Boomer abzuholen. Und dann kommt jetzt 50 Cent und man denkt sich, geil, endlich mal was für die jungen Leute. Und dann merkt man, Moment mal, ich bin Teil der alten Leute, die sich darüber freuen, dass was aus ihrer Jugend kommt.
Ich habe mich tatsächlich am meisten über Kendrick Lamar gefreut.
Ja,
okay. Also mit Eminem wobei Eminem den besten, meiner Meinung nach, den besten Part in diesem Medley hatte.
Nein, den besten Part hatte 50 Cent, der von der Decke hing. Und zwar halt, das war ja sein Einsatz, also als er gezeigt wurde, hing er schon von der Decke. Das heißt, während da oben irgendwie Snoop Dogg und so rumgerappt haben, hing er da schon und hat einfach kopfüber auf seinen Einsatz gewartet.
Ja.
Allein die Vorstellung, dass er so 3 Minuten kopfüber hängt und wartet und so mitwippt, während die anderen rappen, finde ich so lustig.
Du weißt aber, wo das herkommt, dieses, dass er da, der hängt einfach random verkehrt rum.
Ich dachte, das ist einfach eine Showanlage. Nee, warum?
Das ist halt eine Anspielung zu In the Club, also zu seinem größten Hit. Da hängt er ja auch immer so, von der Decke, machst du Sit-Ups und so.
Ah, okay, ja, er hatte, oder generell alle, fand ich, hatten, hatten so ihre alten Hits, aber nicht mal denselben Zauber, weil die einfach zu alt dafür
außer
sind.
Außer Snoop, oder? Snoop hatte schon Zauber. Ich finde, Snoop ist so ein Comic-Character.
Ja, das stimmt. Snoop ist so ein bisschen, steht über den Dingen. Aber ich finde auch da trotzdem. Ich meine, die rappen halt über die Straßen, über Gangleben, ja, und so. Und Snoop, Digga, du bist 60. Dein größter Feind sind nicht mehr die Crips, dein größter Feind ist Rheuma. Also ich kann es nicht mehr so.
Die Bloods sind es bei ihm tatsächlich.
Die Bloods, ich kann es nicht mehr so ernst nehmen. So, wenn der, ja, Dr. Dre dann irgendwie.
Dein größter Feind ist
Rheuma. So wirklich. Da irgendwie drüber, über sein Leben auf der Straße. Und auch Eminem, der ist immer noch wütend.
Der ist so wütend.
Der ist so, warum bist du immer noch wütend?
Ich weiß nicht, worauf er so sauer ist. Ich weiß ja, auch nicht.
Du früher,
bist
reich, okay,
und bist durch mit so allem
mit,
so.
Mit 18, so, du musst dich irgendwie da durchkämpfen und du bist wütend auf die Gesellschaft und auf die Leute, die dich, ja, nicht akzeptieren. Das war vor 50 Jahren.
Hab,
du kommst jetzt in eine, du dominierst die Musiklandschaft. Auf wen bist du noch wütend?
Ja, es ist, Eminem habe ich mal live gesehen beim Frauenfeld Open Air. Und das war ganz geil, weil wir hatten Backstage-Pässe, wir sind Bands aufgetreten, für die ich gearbeitet habe und so. Und konnten Eminem von dem Fotograben aus gucken, mhm, also wirklich direkt vor der Bühne. Und ich war da mit Belly und er fängt so an, das ist halt krass, wow, Eminem, krass, krass. Und Belly stupst mir irgendwann so von der Seite an und sagst so, warum ist denn der so sauer?
Ja, aber ernsthaft.
Was ist denn los?
Es gibt keinen Grund mehr. All deine Feinde hast du, ja, besiegt. Du hast die komplette Musikszene dominiert.
So ein Rap-Rohr-Spotz inzwischen, finde ich.
Ja, und immer noch so wütend.
Ja.
Naja, deswegen fand ich so ein bisschen den Zauber weg, weil ich konnte es nicht mehr so ganz ernst nehmen. Selbst 50 Cent sah eher so aus.
75 Cent.
Also ist mittlerweile ein Dollar geworden. Auch ein, also abgegriffener Gag. Aber trotzdem, also gar nicht schlecht, aber halt auch einfach nicht mehr dieser, ich bin im Gefängnis der stärkste Typ, sondern eher so, ja, ich gehe hinterher und telefoniere mit meinen Enkelkindern und vielleicht spiele ich noch eine Runde irgendwie mit meinen Aktien.
Ja, ich fand so einen Moment, wo so richtig der Zauber weg war, also diese komplette Halbzeitshow ist ja, mhm, wirklich von Anfang bis Ende krass durchchoreografiert,
ja,
logisch. Selbstverständlich deswegen auch die Kamerafahrten und also wirklich jede Sekunde, die der Zuschauer am Fernseher sieht, ist geplant. Und dann war diese Halbzeitshow war vorbei und dann haben die wieder auf so eine normale Stadionkamera umgeschalten, so schräg von oben. Und man hat so gesehen, wie irgendwelche Praktikanten den Stars, also Dr. Dre, Mary J. Blige, so von diesen Wagen runterhelfen.
Oh nein, das, wie unwürdig. Das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Wenn Dr. Dre eine Waffe hält, wirkt es komisch, also wesentlich komischer, als wenn er irgendwie so einen Rollator hält. Das passt mir, ja, jetzt mittlerweile eher.
Das, ja, also für Dr. Dre habe ich richtig krass Respekt immer noch. Also der hat immer, ja, noch der hat ein fantastisches Ohr immer noch. Und wenn der was, weiß man jetzt auch nicht, ob er das wirklich immer noch alles selber macht. Aber wenn,
ja,
das
aber Moment,
und so,
ist das krass. Tangiert ja gar nicht seine musikalischen Fähigkeiten.
Ja.
Ich meine nur, das Image, das da präsentiert,
ja, das
wird, passt halt einfach nicht mehr. Es ist eine Textbildschere.
Ja,
und außerdem, stimmt, hat Dr. Dre nicht mega krass Frauen geschlagen?
Dr. Dre?
Ja, oder war das Snoop? Wahrscheinlich. Ich, war auch damals
also,
eher Image fördern als Image schaden.
Das will ich jetzt, weiß ich nicht.
Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich weiß, dass das nicht bis zu dem durchdringt.
Meinst du nicht, dass der uns hört ab und zu?
Ich habe auch keine Angst mehr vor Dr. Dre. Was will er machen? Irgendwie, also ich zahle ihm seine Rente, ganz im Ernst.
Mach einen Diss-Track gegen dich, das wäre geil.
Opa Dre, sage ich dann nur. Ich fange jetzt Beef mit Dr. Dre an, ganz im Ernst. Die einzigen Menschen, die mehr Gehirnverletzungen davontragen beim Super Bowl als die Spieler, die Footballspieler, weißt du, das sind die Frauen, die Dr. Dre gedatet hat. Ganz im Ernst. Ich habe keine Angst vor messerscharfer Satire, die mir auch ein bisschen Gegenwind aus der Rap-Welt hier einbringen kann.
Bitte nicht Beef mit der Rap-Welt.
Nee, ich habe keine Ahnung, hab ich nur mal gehört. Snoop Dogg hat auch kurz vor dem Auftritt gekifft.
Er kifft, safe auch während dem Auftritt gekifft. Bei Dre fand ich es lustig, dass der immer, wenn er wieder im Bild ist, hat man so gesehen, wie er gerade sein Handy wegschiebt. Weißt du, der, ja, hat ein Smartphone oder weißt du, der hat so ein
Rentner-Telefon. So ein Rentner-Phone.
Mit so drei Knöpfen drauf.
Ja, wo auch dann vorher eingebaut ist von der Familie. So, okay, wenn du hier drauf drückst, rufst du mich an, so die Nummern schon eingespeichert. Ich glaube auch nicht, dass Snoop Dogg, früher würde ich sagen, ja, der ist ein Gangster, deswegen kifft er. Ich glaube, das ist medizinisch gegen seine Rückenschmerzen.
Meinst du? Bei meiner Oma war es früher immer so, dass die Fernbedienung, also meine Oma sehr alt war, haben wir von der Fernbedienung die Knöpfe mit so Klebeband abgeklebt, die sie nicht mehr drücken sollte. Also es war dann nur noch 1, 2, 3.
Genau so sieht das Handy von Dr. Dre aus.
Ich mag Dr. Dre, ja, und noch die Musik zumindest. Der Rest,
ja,
ist mir wurscht.
Ja, hast du mitbekommen, dass Eminem sich hingekniet hat? als Dr. Dre ins Piano gegangen ist, gab es einen Moment, wo sich Dre...
Weil der Hexenschuss hatte, oder?
Ja, wahrscheinlich. Man dachte, es ist ein politisches Statement. Mhm. Wegen irgendwie hier bei der NFL haben ja auch eine Zeit lang aus Protest Spieler hingekniet während der Hymne. Man dachte, es ist ein Protest. Wahrscheinlich hat er einfach nur einen Hexenschuss gehabt.
Ja, kann sein.
Ja, die sind alle alt. Ich habe keine Angst mehr vor denen. Ganz im Ernst, ich nehme es mit denen auf.
Ich war, also bei mir war es tatsächlich so ein bisschen, ich hatte wahnsinnig hohe Erwartungen und es ging ja auch so Gerüchte rum, so Tupac-Hologramm kommt wieder und so.
Ja, das
und,
ist traurig.
Und es war irgendwie, also es war schon gut, aber es war jetzt nicht mindblowing. Ja.
Ich glaube, es war enttäuschend für alle Menschen, die noch ein bisschen Hoffnung haben, dass Tupac noch lebt. Wenn er für diesen Anlass nicht wieder aufgetaucht ist, ich glaube, dann war es das. Dann wird er nie wiederkommen.
Ja.
Habe ich auf Twitter die sehr lustige Meinung gelesen.
Ja.
Ja, ich glaube, wir können damit offiziell sagen, Tupac ist tot oder wird nie wieder auftauchen.
Tupac.
Es war seine letzte Chance. Und die hat er nicht genutzt. Naja, mal zu meinem Super Bowl. Oder das, was ich mir zu meinem Super Bowl machen wollte. Ich bin ja kein Sportfanatiker.
Bist du nicht?
Nee, du guckst alles, was geht. Wenn im Fernsehen Snooker läuft zufällig, denkst du, ja, ist auch Sport, guckst du es mit. So schätze ich dich.
Ja, ein. Snooker finde ich entspannt.
Ja, es gibt
also
keinen Sport.
Also Sullivan gucke ich gern beim Snooker zu.
Es gibt keinen Sport, den du dir da durch die Finger gehen lässt. Und ich wollte jetzt auch sowas, wo ich dann hinfieber drauf und mich freue, so wie.
Aber ein Sportevent?
Ja, eben nicht ein Sportevent. Ich wollte den ESC mir zu eigen machen, den Eurovision Song Contest.
Mhm.
Weil der ist jahrelang an mir vorbeigezogen irgendwie und ich hatte da nie so, ich habe es immer mal mitbekommen, aber ich wollte dieses Jahr mich komplett für öffnen und sagen, ich bin jetzt von Anfang an dabei.
Aber wie von Anfang an dabei?
Naja, von, okay, wer geht für Deutschland ins Rennen? Oh, die Spekulation starten.
Ach, so
oh, es gibt einen Vorentscheid. Okay, mal gucken. Ach. Ich stimme vielleicht für jemanden ab. So richtig, das ganze Programm.
Also auch so die, wirklich die Vorentscheide dann gucken und so
weiter. Genau.
Ich verstehe, wenn man den ESC halt guckt, weil der, das ist halt ein krasses Feuerwerk an Madness, was da
ja, immer aber das ist so ein klassischer
kommt.
Satz, den so Leute wie du sagen, die sich da so ranhängen an den ESC, wenn da jetzt das große Event kommt. So, du kennst nicht mal einen Musiker oder eine
Peter
Musikerin,
Urban.
Die antritt.
Peter Urban.
Ich versuche jetzt gerade die Vorwürfe, die mir gemacht werden,
ja,
wenn ich Super Bowl
so.
Gucke, umzudrehen,
ja,
verstehst
ja.
du? Ja, aber hat nicht funktioniert. Ich habe den Vorentscheid mitbekommen und wurde so wütend, dass ich abgebrochen habe.
Wirklich?
Dieses Jahr war es so, dass abgestimmt werden soll. Also einmal die Öffentlich-Rechtlichen haben sich eingeschaltet und haben gesagt, okay, wir machen einen Vorentscheid.
Mhm.
Den treffen die Öffentlich-Rechtlichen, den trifft eine Jury, die zusammenstellen.
Also es gibt eine Show, wo Bands auftreten?
Ich glaube, es war nicht mal eine Show. Ich glaube, es waren einfach Einsendungen, die bekommen haben. Und dann haben die daraus halt die besten 7 gewählt, ihrer Meinung nach.
Also die Bands mussten ein Demo-Tape hinschicken quasi?
Genau, die mussten sich mit Songs bewerben, die einschicken. Und dann hat diese Jury der Öffentlich-Rechtlichen gesagt, von den, weiß ich nicht, 1.500, 10.000
ja.
Bewerbungen, haben wir jetzt 7 ausgewählt.
Aha.
Und die darüber darf dann der Pöbel abstimmen.
Okay, also mit diesen 7 gibt's dann eine Show? Und dann darfst du als Zuschauer
genau.
abstimmen, wer von diesen 7 dann zum ESC für uns
genau.
fährt?
Genau.
Und die Show hast du dann geguckt?
Nee, die kommt noch nicht, die kam noch nicht.
Ach so. Ich
habe jetzt nur die 7 festgelegt und da habe ich mir die 7 angehört und war komplett raus. Weil die Hälfte davon sind wieder irgendwelche mit 20er weißen Dudes, die mir sagen, hey, das Leben ist doch super,
okay.
Lächel doch mal. Wo ich denke, ich will dich umbringen, das Leben ist gerade scheiße.
Ja.
Ich bin im zweiten, dritten Jahr der Pandemie, ich kann es nicht mehr hören. Sag mir nicht, was ich zu fühlen habe.
Aber ist das nicht immer, dass jemand für uns zum ESC fährt, der irgendwas mit einer Ukulele spielt?
Ja, ey, lächel doch mal. Halt die Fresse. Ganz im Ernst. Wenn ich noch einen irgendwie reichen mit 20er weißen Dude höre, der mir irgendwie sagt, wie toll das Leben eigentlich ist, raste
ich
aus.
Aber das ist komisch, weil beim ESC, ich denke immer, wir lernen mal aus unseren Fehlern. Wobei, also wenn Deutschland für eins bekannt ist, dann dass wir nicht aus unseren Fehlern lernen.
Das stimmt. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, zwischen diesen 7 Menschen, die auserwählt wurden, die Hälfte davon ist halt so viel gut.
Mhm.
Und es ist schon musikalisch ein bisschen durchgemixt, aber es ist alles so, fühlt sich nicht so ehrlich, authentisch an. Also ein Video zum Beispiel, die Person hat ein Video gemacht, wie sie im Cheerleader-Outfit ist und ihr Freund ist so ein Football-Typ.
Quarterback.
So ein Quarterback.
Man sieht, dass du im Super Bowl mitgeguckt hast.
Football-Typ. Cooper Cup war das, glaube ich. Und ich denke mir, wirklich sieht so deine Lebensrealität aus? Bildest du gerade wirklich was ab, was irgendwie emotional dich bewegt?
Ja,
oder
warum?
Ist es einfach nur ein Marketing-Team, das geguckt hat, was irgendwie ankommt?
Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Also hat die dann einfach bei Netflix geguckt, was sind die most clicked Serien.
Und dann irgendwie Euphoria, okay, irgendwie Highschool. Ey, lass Euphoria. Hab ich, ja, können wir nachher
überlegen. Euphoria ist fantastisch. Ja. Euphoria.
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 Das klingt wie so eine Band auf so einem Mittelalter-Festival. Wer spielt Schandmaul und Euphoria, auch mit Eu geschrieben.
Ja, ich kann die Band schon hören. Und ganz im Ernst, die hat mehr, die hätte mehr Originalität und mehr Identität vor allem, als diese 7 Ausgewählten. Und was mich dann aber wirklich richtig wütend gemacht hat, ist, dass ich mitbekommen habe, dass eine andere Band sich beworben hat. Mhm. Eskimo Callboy heißt die.
Kenn ich.
Und die haben 2 Songs abgeschickt, die wirklich, das kann man nicht anders ausdrücken, die sind einfach Banger. Die haben 2 Bretter abgeliefert.
Ja, ich mag, wie du die Jugendsprache jetzt reinbringst.
Hier absolut Knorkel-Lieder.
Die Lieder gepumpt, die Banger gepumpt.
Ja, die haben, ich bin kein Metal-Typ, aber die haben das, die haben so eine klare Identität und so eine klare künstlerische Vision. Und es ist einfach Heavy Metal gemixt mit Dance-Musik, mhm, was eigentlich nicht funktionieren sollte.
Bisschen wie so die neueren Bring Me The Horizon-Sachen.
Sagt mir nichts, aber es funktioniert. Es peitscht mich nach vorne und ich habe das gehört und ich war so gut drauf.
Wolltest in den Moshpit.
Wollte in den Moshpit, aber um zu tanzen.
Ja.
Und das ist genau der Effekt, den mir die anderen Lieder versuchen irgendwie reinzureden. Ey, lächel doch mal. Haben die halt geschafft, indem die einfach selber Spaß an ihrer Musik haben, der auf mich einfach wirkt.
Ja.
Und das war Eskapismus, das war einfach komplett genau das, was ich von einem Song will. Künstlerische Vision und einfach Wahrhaftigkeit, die sich irgendwie auf mich überträgt und mir gute Laune macht und ein ganzes Genre irgendwie neu prägt.
Das klingt so wie ein Pressetext einfach. Das klingt komplett wie ein Pressetext für Eskimo Callboy.
Ja, da steht vielleicht auch jemand hinter mir mit einer Pistole.
Du sitzt hier auch in einem Eskimo Callboy Hoodie, Eskimo Callboy T-Shirt, so ein Cap auf.
Ja, und die haben es nicht mal zum Vorentscheid geschafft, ne? Das finde ich
die
so.
Wurden, es sind die nicht wurden, mal noch den besten 7.
Die haben es nicht mal zum Vorentscheid geschafft. Jesus. Ja, also ich, also wirklich, ich kann okay viel mit der Band anfangen. Ich finde den Namen extrem scheiße. Muss man auch mal sagen. Eskimo heißt ja auf Deutsch übersetzt, glaube ich, sowas wie Rohfischesser, was ultra respektlos ist. Ja,
weil man sagt es einfach nicht mehr, ne? Also,
ja, also es ist einfach, stell dir vor, jemand kommt nach Köln, geht dann wieder weg und sagt, hey, das sind doch hier Pissbiertrinker. Und dann sind Kölnerinnen und Kölner bekannt als Pissbiertrinker. Und
alle anderen sagen, ja.
Ja, gut.
Nicht so weit weg.
Einfach unfassbar respektlos. Also es wird wirklich Zeit, dass dieser Scheißname, diese Scheiß-Fremdbezeichnung ausstirbt.
Absolut.
Aber ansonsten einfach Respekt vor dieser künstlerischen Vision. Und dass das nicht gewertschätzt wird, ist wieder so typisch.
Ja, aber guckst du, bist du dann, boykottierst du den ESC jetzt? Oder?
Ja.
Ja? Ich freue mich mega auf die Show.
Nee, ich boykottiere den ESC.
Aber boykottier doch einfach nur den Deutschen. Die deutsche Band.
Ja, das ist mir
gar nicht bei diesen 7 dabei, wohinter man so ein bisschen stehen kann. Es gibt doch, das ist doch wie wenn du in einer neuen Firma anfängst und du suchst dir die eine Person raus, die so semi-cool ist, mit der man so eine Mittagspause zusammen verbringen kann, wo man so kurz zum Thailänder runtergeht und dafür genau ist es cool. Eigentlich so ein Podcast-Partner, man nimmt so einen Podcast zusammen auf und sonst macht man nichts.
Aber jetzt stell dir vor, du würdest dich so dann, ja okay, auf mich einigen und dann kommt jemand in den Raum, den du fantastisch findest und dann denkst du doch jetzt auch, okay, vielleicht hätte ich mit Tage an diesem Podcast machen können, in einer Welt, in der ich nicht wusste, dass Tommy Schmidt mir das angeboten hat.
Aber das ist, da reden wir nochmal eigens drüber.
Aber das ist halt der Effekt gewesen. Die sind alle so okay, die sind jetzt nicht schlimm, aber sind okay. Und die sind halt so ein wandelnder Kompromiss musikalisch,
habe ich das Gefühl. Aber dann rootet doch einfach, man rootet doch beim ESC immer für ein anderes Land. Ja. Also wenn ich da an, wie hießen die Italiener, die letztes Jahr gewonnen haben?
Maneskin.
Ja, was für eine geile Band. Alter.
Ja, aber auch, die hätten es nicht, in Deutschland hätten die es nicht in den Vorentscheid geschafft.
Wirklich. Ja, das stimmt wahrscheinlich sogar. Ja.
Ich meine, 2012 oder so hat Lordi gewonnen. Und das sind Menschen, die machen Metal-Musik verkleidet als Monster. Also es muss doch jetzt klar sein, dass man kein Risiko eingeht, wenn man einfach erlaubt, dass Künstlerinnen und Künstler eine einheitliche Vision haben, die sie ausleben, auch wenn die nicht so massentauglich wirkt auf den ersten Blick. Es wird halt belohnt.
Den letzten Weirdo, oder jetzt Weirdo ist eigentlich auch despektierlich, aber das letzte, was jetzt nicht so hundertprozentig der Norm entsprach, was wir als beim ESC hatten, war das dann Gildo Horn?
Ja, kann sein. Und der hat mega abgerissen. Und
der ist doch 7. geworden.
Darüber redet man auch heute, ja. Und kannst du dich an irgendeinen Song von vorletztem Jahr erinnern aus Deutschland?
Für mich ist immer Michael Schulte.
Ja,
immer.
Und das sagt mir auch nichts.
Ja. Also, den habe ich auch erfunden, den Namen.
Ja, keine Ahnung. Sorry für diesen Rant, aber das hat mich so abgefuckt. Ich finde es okay,
du kannst dir sagen, was du
willst. Das ist auch so ein Grundproblem in Deutschland, was Kreativität und egal. Vergessen wir das.
Ich habe gleich noch News für dich.
Ja,
kompletter Themenwechsel.
Ja.
Es gibt News von der Wall of Fame meines alten Gymnasiums.
Da bin ich super heiß drauf.
Können wir gleich drüber sprechen.
Da musst du jetzt aber auch die Akte nochmal rausholen und jetzt direkt,
Wall of Fame.
Direkt einmal mir erzählen, was los ist. Weil also, mein Stand ist, du willst auf diese Wall of Fame an deiner Schule. Was also.
Der Stand ist eigentlich, also an meiner alten Schule, dem Karl-Friedrich-Gauss-Gymnasium Schwandorf, gibt es eine Wall of Fame mit den bekanntesten, berühmtesten Leuten, die an dieser Schule waren. Das wurde mir zugetragen.
Ja.
Und auch, dass ich dann nicht drauf bin.
Genau, manche Menschen würden darauf heimlich damit reagieren, dass sie sich ärgern, weil sie denken, ja, wenn ich das jetzt nach außen trage, dass ich auf diese Wall of Fame will, dann könnte das ja unsympathisch wirken
und arrogant. Ich ärgere mich nicht, ich wundere mich.
Ja, auch das würden manche Menschen eher heimlich tun. Aber andere Menschen...
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich da unbedingt drauf will.
Ja, nein,
ich merke
nein,
nur
natürlich.
An, dass ich nicht drauf bin.
Ja, und auch das würden manche Menschen nicht so aggressiv öffentlich tun. Aber ich respektiere das. Und go for it, Christian.
Also, und jetzt haben wir vor 2 Folgen oder so drum gebeten, dass wenn da jemand Schüler oder Lehrer oder so dort ist, soll doch mal ein Foto schicken, wie diese Wall of Fame aussieht, weil mir wurde bisher nur erzählt, es gibt eine und ich bin nicht drauf.
Ja, so. Und also dir war es nicht genug, öffentlich zu sagen, dass du dich drüber wunderst. Du wolltest auch noch öffentlich drum betteln, quasi da aufgenommen zu werden.
Das ist nicht wahr. Das stimmt
was
nicht.
Auch, nee, warum? Ist doch okay, ist doch ein guter Move. Ich respektiere das.
Das ist nicht der Punkt. Ich will nur.
Ja, klar. Das ist, es geht nicht darum, dass du da drauf sollst.
Nee, ich will auch langsam gar nicht mehr drauf.
Ja, natürlich. Nochmal an alle. Christian möchte da nicht drauf.
So,
es ist
pass
ihm
auf.
Egal.
Willst du jetzt wissen, wer da alles drauf ist?
Ja, sehr gern.
So, Moment. Ich muss hier, die Redaktion hat mir das vorbereitet.
Ja, dann werde ich nochmal betonen, wie egal es Christian
komplett egal.
Ist. Es ist komplett egal.
Ich zeig dir jetzt mal ein Bild von dir. Du musst mal kurz aufstehen und jetzt hierher kommen.
Ja, Christian, ist es so egal, dass er ein Bild von dieser Wall of Fame auf seinem Handy hat. So egal.
Das hat mir jemand geschickt. Warte mal kurz, ich muss den Bildschirm drehen. So, das ist das Bild von der Wall of Fame.
Also da steht sehr groß Wall of Fame drauf.
Ja.
Also es ist eine große Wand und dieses Wall of Fame steht da wirklich über die gesamte Länge der Wand. Und zwar zweifach. Einmal gerade über die Wand und einmal an der Seite nochmal.
Ja.
Und auf dieser gesamten riesigen Wand sind genau 3 Menschen drauf.
Drei Fotos.
3 Fotos, 3 DIN A4 Steckbriefe.
So, und ich lese es mal vor. Wer bei der Wall of Fame meines alten
Gymnasiums. Das ist die traurigste Wall of Fame, die ich je gesehen habe.
Einmal da drauf auf der Wall of Fame ist Professor Dr. Karl Georg Loritz, der jetzt den Lehrstuhl für Zivilrecht und Steuerarbeitsrecht und eine Forschungsstelle für deutsche und internationale Unternehmenssteuer, Kapitalanlagen an der Universität Bayreuth hat.
Ach so, ich dachte jetzt irgendwie im Bund irgendwo, nee, einfach an einer anderen Uni.
Der ist einfach an der Uni. Der ist da drauf. Okay. Dann ist da drauf Professor Dr. Med. Dr. Med. Habil Josef, kann man nicht richtig lesen auf dem Foto, Pische, ist in Personalunion Chefarzt der Abteilung für... Kann ich nicht aussprechen.
Ist doch auch völlig egal. Er ist 5-fach
irgendwo Med. In Nürnberg ist
also
er.
Also ganz im Ernst, ist 5-fach Med. Er muss bestimmt nichts kompensieren.
Ja, das kann sein. Der ist da drauf. Der war da 1971 an der Schule. Der vorher war da 1972 an der Schule. Und jetzt kommt jemand, der war 1981 an der Schule. Herr Stefan Mickisch. Der ist irgendwie an der Wiener Staats- und Volksoper.
Okay, aber es ist schon sehr bildungsfixiert.
Ja,
also ich kann schon verstehen,
bei einer Schule.
Ja, wobei, also ich hätte jetzt auch erwartet, dass da irgendwie noch Jeff drauf ist, der irgendwie 6 Hotdogs in einer halben Mittagspause runtergewirkt
hat. Ja, es wird wohl jetzt aufgenommen, irgendeine Volleyballmannschaft noch.
Aha, oder Sport
zum Beispiel. Genau, ja. Das kommen wohl jetzt auch noch drauf. Und das war's.
Aber würdest du dir in der Reihe nicht irgendwie wirklich...
Ich will nicht mehr.
Unadäquat vorkommen, wenn da irgendwie 3 Professoren,
Dr. Med
und Christian Pokerbeats Hoover.
Das sagt niemand mehr. Den Namen habe ich abgelegt.
Ja, ja gut, ja. Okay. Aber auch seit 81 niemand mehr drauf.
Das kommt dazu, das ne?
Schon
also 81, der letzte richtig, also für diese Wall of Fame berühmte Mensch, dort Abitur gemacht.
Ja, verrückt. Dann ist der Druck halt auch groß. Den nächsten nehmen wir. Also die haben ja einmal 71 und 72 richtig losgelegt.
Da ging's ab.
Wir machen das jetzt jedes Jahr.
Ja.
Ja, wir machen das jetzt jedes Jahr. So wie wenn man einmal Frühjahrsputz macht und sich denkt, jetzt mache ich einmal im Jahr ganz groß rein. Und dann 20 Jahre später, fuck, nochmal schnell. Und dann jetzt mittlerweile 40 Jahre später.
Ja, ich respektiere das und die Entscheidung, ich respektiere die Entscheidung meiner alten Schule.
Ja.
Können die Akte jetzt mal vorübergehend schließen.
Okay, also wir akzeptieren das.
Ja.
In den 5 Phasen der Trauer sind wir jetzt ganz am Ende angelangt. Und dann mal gucken, was noch so passiert.
Als nächstes kommt wieder Wut, 100%. Wir springen wieder zurück in die 5 Phasen.
Das ist Eminems 5 Phasen der Trauer bestehen aus Wut. Ja gut, ich drück dir die Daumen, ich wünsche dir alles Gute.
Ich musst du nicht mehr. Ich bin durch.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Du hast abgeschlossen.
Mhm.
Ja, ja. Ihr habt euch beidseitig, wenn bei einem Pärchen beide sagen, sie haben gemeinsam Schluss gemacht.
Ja.
Mhm, klar. Ihr habt das beide entschieden. Es ist ganz sicher so. Ich habe tatsächlich eine Zweidrittel-Rubrik dabei.
Das sind zwei Drittel.
Zwei von drei Ja- oder Nein-Fragen.
Ah.
Wollen wir einfach zwei machen? Hast du noch eine?
Warte, ich muss kurz gucken, was die Redaktion mir vorbereitet hat. Ja, ich habe auch mehrere Ja- oder Nein-Fragen. Nehme ich einfach eine dann.
Ja, dann fang doch mal an zu klopfen. Ja oder nein? These 1. beim Duschen. Ja. Stellt man sich so hin, dass der Duschkopf vor einem ist. Ist ein bisschen komplex ausgedrückt, ja. Aber wenn du dir das mal bildlich vorstellst, der Duschkopf, der von oben halt das Wasser runterhaut, stehst du mit dem Rücken zu dem Duschkopf, wenn das Wasser kommt, oder stehst du quasi mit dem Gesicht zum Duschkopf hin?
Wenn ich aufdrehe oder generell das Ganze?
Generell.
Den ganzen Duschvorgang.
Ja, also vielleicht drehst du dich ab und an mal, ja. Aber deine Default Position.
Default Position ist mit dem Gesicht straight in den Brausenstrahl.
Ja, ne? Ich auch. Ja. Ich auch. Tatsächlich, ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Klopapier, wie rum man das hängt, die Rolle. Das,
vorne, alles andere, also das.
Genau.
Nicht zur Wand. Zur
genau.
Wand sind kranke Schweine.
Da sind wir auch synchron, aber ich glaube, es gibt Menschen, die genau dasselbe denken mit Leuten, die es nicht zur Wand machen. Also ich glaube, das ist so ein Ding, wo man denkt, das ist natürlich. Und es gibt aber eine riesige Masse an Menschen, die genau das Gegenteil denkt.
Und meinst du, beim Duschen ist es auch
ich
so?
Ich glaube, ja.
Also ich will ja, also der Duschstrahl macht ja dann mein Gesicht sauber. Also
ja.
das kann
ja, und
ja
außerdem,
schon die Kraft des Wassers nutzen, dass er aus der Brause rauskommt und muss dann nicht. Weil sonst bist du ja, wenn du mit dem Rücken da stehst, muss ich ja dann meine Hände benutzen.
Ja, außerdem habt ihr mal einen Film gesehen, wie soll ich denn als Auftragskiller mir dramatisch das Blut vom Wasser abwaschen lassen, wenn ich da mit dem Rücken zum Duschkopf bin. Ich muss doch mit dem Gesicht zum Duschkopf, um mich dann vorne an der Wand abzustützen und dabei zuzusehen, wie das Blut abwäscht und ich meinen moralischen Kompass hinterfrage. Mhm. Wie soll das denn gehen mit dem Rücken zum Duschkopf? Denk doch mal nach.
Ja, also da bin ich auch absolut bei dir. Da muss man mit dem Gesicht schaut man in den Strahl. Ja.
Und also manchmal auch wirklich buchstäblich. Ich lasse mich gerne von dem Duschkopf so im Gesicht anstrahlen.
Ja, ja. Also ja, ich habe auch das Gefühl, das macht irgendwie dann die Poren sauberer und so.
Ja, ach, das sind wir ja sehr synchron.
Ja.
Ich glaube, das ist ein großer Streitpunkt. Da bin ich mal gespannt, was für einen Gegenwind wir kriegen.
Okay, dann stell die Frage mal nochmal.
Beim Duschen schaut man den Duschkopf an, war nicht ganz die These, du weißt, was ich meine.
Ja.
These 2. Beim Versenden von Emojis, wir hatten schon viele Emoji-Fragen. Mhm. Ich hoffe, die hatten wir noch nicht. Die Farbe
Daumen
der Emojis.
Emoji von mir für die Frage.
Die Farbe der Emojis sollte entweder gelb sein oder der eigenen Hautfarbe entsprechend.
Ah.
Weil ich habe selten mitbekommen, aber ich habe schon oft mitbekommen eigentlich, das stimmt. Ich habe schon sehr häufig mitbekommen, dass mir Leute Emojis geschickt haben, die halt eine dunkle Hautfarbe hatten, die Emojis, wo ich wusste, du bist der weißeste Dude der Welt. Und ich konnte nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Und irgendwie fühlte sich für mich auch komisch an, Emojis in einer anderen Farbe zu verschicken als gelb. Ich finde, das ist die Emoji-Hautfarbe.
Ja, ich überlege gerade. Also wenn ich, das mein häufigst benutztes Emoji ist der Bizeps.
Ja.
Und ich nehme entweder den bleichen Bizeps, also das bleiche Emoji, wie ich halt, also passend zu mir, oder halt in gelb. Das stimmt. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, das ganz rechts, das Emoji, das schwarze, den schwarzen Bizeps auszuwählen. Würde ich jetzt, glaube ich, würde ich nicht machen.
Ich kann aber auch nicht sagen, warum.
Es ist aber, ja genau.
Ich kann nicht sagen, warum. Es fühlt sich einfach komisch an.
Ist es Cultural Appropriation?
Nee. Ich glaube noch nicht, es fühlt sich so an, fälschlicherweise. Ja, nee, keine Ahnung.
Ich habe nie drüber nachgedacht, aber ich bin nie auch nur auf die Idee gekommen, eine andere Hautfarbe.
Ich finde es schon generell eigenartig, denen eine menschliche quasi Hautfarbe zu geben, weil irgendwie, ich finde, Emojis sollten nicht vermenschlicht werden. Das sind einfach, das sind Symbole und die sollten gelb bleiben.
Ja, aber es gibt ja sprichwörtlich Menschen-Emojis.
Aber das sind keine Menschen, das sind Emojis.
Na, stimmt.
Habe ich zumindest das Gefühl. Und ich weiß nicht, für mich, aber auch da anscheinend sehr synchron. Irgendwie fühlt sich das komisch an, obwohl ich nicht genau sagen kann, warum.
Ja, das stimmt. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht. Auch entweder bei mir ganz bleich oder gelb.
Oder gelb, ja.
Ja.
Haben wir das auch geklärt. Emojis, ne. Ja.
Ja. Jetzt muss ich eine dritte machen, ne?
Ja.
Moment, ich muss hier scrollen. Ich auch wie dumm bin und das wieder zugemacht habe, während wir uns unterhalten haben. So. Muss ich jetzt, wie
ja,
sag ich
das? Ja, du machst es so, wie du es machst.
These 3. Die Frage kommt aus der Community. Ich glaube, wir hatten sie noch nicht. Wenn man ein T-Shirt anzieht, schlüpft man zuerst mit den Armen rein. Ja oder nein?
Was ist die Alternative?
Dass du zuerst das T-Shirt nur so über den Kopf machst.
Ach so.
Und dann mit den Armen nach hinten.
Ach so, ich dachte, ich habe jetzt gerade, das liegt irgendwie auf dem Boden und man geht so einen Versuch mit dem Kopf so reinzukriechen. Wie ziehe ich denn T-Shirts an? Ja, ich mach's erst über den Kopf und dann durch die Arme.
Du krankes Schwein.
Ja, aber du machst es erst über die Arme und ziehst dann so den Kopf, genau. Als wenn du so ein Kondom überziehen
würdest. Genau so mache ich das.
Ach, wirklich?
Ja.
Ach, das ist eigenartig. Finde ich total unintuitiv.
Ich hab auch überlegt, also ich mache das schon immer so, seit ich mich anziehen kann quasi. Und habe aber oft Probleme, wenn ich dunkle Shirts anziehe, mit Deo-Flecken. Und ist das der Grund? Hast du Probleme mit Deo-Flecken?
Nö, ich benutze kein Deo.
Ah ja, okay.
Wir haben viel Probleme mit Schweißflecken, aber wenig mit Deo-Flecken tatsächlich. Nee, ich habe kein Problem mit Deo-Flecken.
Okay.
Aber was meinst du, weil du aber denkst, dass du dann, wenn du zuerst mit den Armen reingehst, dass du da irgendwie das ranspielst?
Es ist Gewohnheit.
Ich glaube nicht, dass es mit den Deo-Flecken zusammenhängt.
Ich schlupfe sogar erst mit einem Arm rein, dann ziehe ich es über den Kopf und dann mit dem zweiten, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie ich ein T-Shirt richtig
anziehe. Ich mache, glaube ich, erst über den Kopf und dann einen Arm, dann den zweiten.
Ich ziehe es mal kurz.
Ja, aber das ist auch spannend, wie du dein T-Shirt ausziehst. Ja, weil es gibt ja über die Kreuztaktik, wo man die Hände über Kreuz macht und dann, okay, du ziehst es wie ein Bauer einfach oben. Einfach ganz stumpf hinten am Kragen einfach so hoch und lässt es über dein Gesicht gleiten. Ja, du machst es über beide, du machst beide Hände rein und dann ziehst du es über den Kopf. Ja. Ich ziehe es erst über den Kopf. Und dann schlüpfe ich mit den Händen rein. Ein bisschen umständlich.
Das ist komisch.
Ja. Und wenn ich es ausziehe, ziehe ich es genauso wie du aus. Einfach am Kragen packen und dann so rüberziehen.
Ja.
Aber es gibt ja auch diese elegante...
Wie so ein Judo-Wurf ein bisschen.
Genau. Es gibt auch diese elegante Methode. Weißt du, was ich meine? Dass man die Hände über Kreuz hat, unten ans T-Shirt fasst und dann so hochzieht.
Machen das nicht Frauen?
Ich glaube, das kann sein.
Aber das, genau, also ich habe das bisher nur bei Frauen gesehen, dass die das so über Kreuz ausziehen. Ich habe noch nie einen Typen gesehen, glaube ich, der sich das T-Shirt über Kreuz so auszieht.
Oh, das wäre mal eine spannende Frage, woran das liegt.
Würde mich auch interessieren.
Naja, gut. Aber auch jetzt wieder sozialwissenschaftliche Fragen und Studien, die niemanden weiterbringen. Wahnsinnig interessieren. Wie ziehen Menschen ihr T-Shirt aus? Und wie ziehen sie es vor allem an? Also, das finde ich spannend. Und sagt das was über die Persönlichkeit aus? Stell dir vor, man erfährt jetzt einfach so Menschen, die erst den Kopf nehmen und dann die Arme, haben eine größere Wahrscheinlichkeit, irgendwie an Krebs zu erkranken.
Ja, oder sowas wie, man guckt ja dann mal diesen Wikipedia-Artikel an mit die 7 Anzeichen als Psychopath.
Ja.
Und auf 6 ist einfach, zieh das T-Shirt zuerst mit den Armen an.
Aber ganz klar ist auf 1 zuerst ist mit der Klopapierrolle. Ja. Also ernsthaft.
Ja, keine Frage.
Also absolut auch wenn bei deiner Anwaltskanzlei, wahrscheinlich ist das eine der Taktiken, wenn man irgendwie einen Mörder überführen will. Wir möchten gern wissen, sagen Sie doch dem Gericht, wie Sie Ihre Klopapierrolle anbringen. Ja, sodass das Abrollen an der Wand ist und alles.
Schuldig.
So, schuldig. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
I rest my case.
Ja, keine Ahnung, aber wie lustig das wäre. Und dann weiß man aber nicht, was man mit dieser Korrelation anfangen soll, woher das kommt.
Ja, das würde mich auch interessieren. Aber wahrscheinlich ist es einfach, wie man es bei den Eltern gesehen hat, oder?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich habe jetzt meine Eltern auch nicht so häufig beim An- und Ausziehen beobachtet.
Ich verkneife mir jeden Gag.
Deine schon öfters tatsächlich, ja. Aber meine noch nicht. Nee, keine Ahnung. Das finde ich spannend. Aber die Hose trampelst du, also ziehst du runter bis auf die Knie und trampelst dann die Hosenbeine weg, richtig?
Ist ernst die Frage?
Ja.
Nee, die Hose mach ich halt auf.
Ja, klar.
Und zieh. Das mache ich jetzt nicht vor.
Ja.
Und gehe erst aus dem einen Bein raus und dann aus dem anderen.
Echt? Ich trampel, also ich ziehe es runter und trampel ich wie so ein Kind die Hose weg. Wie so ein Kleinkind.
Legst sie auf den Rücken so und strampelst dabei.
Ja, genau. Ja gut, das war sehr aufschlussreich.
Jetzt muss ich zumachen, ne?
Ja. Nein, du musst die These nochmal wiederholen.
Ach so, fuck. Ach Gott. Ich habe mein Handy schon weggelegt. Das egal. T-Shirt zieht man als erstes mit den Händen, Armen an?
Nein.
Ja.
Ja, okay. Gut. Warte. Dann ja oder nein. Ja, das lässt mich ein bisschen erstaunt zurück. Es gibt so viele Dinge, die man jeden Tag macht, über die man nie nachdenkt.
Ja, das stimmt. Aber es gibt auch so Sachen, wenn man anfängt, über die nachzudenken, dann wird's weird. Sowas wie darauf achten, wenn man atmet.
Oh nee, nicht.
Sobald man achte mal drauf, wenn du, also wie du einatmest und ausatmest.
Ja, danke schön.
Ja.
Cool. Danke, Christian. Jetzt muss ich wieder manuell atmen. Aber auch allgemein so Sachen, so Krawatten zum Beispiel, das ist einfach ein Stück Stoff, das man sich um den Hals bindet. Wie lächerlich das aussieht. Nee, das habe ich manchmal bei so Dokus, wenn man so andere Kulturen sieht und die haben dann so Gewänder an, wo ich denke, ja, das sieht aber lustig aus. Und ich denke, ja, aber ich habe ein Stück Stoff sinnlos um den Hals gewickelt. Wie weird ist das eigentlich?
Ja, das stimmt. Also das muss ja dann, wo kommt denn das her, dass Leute gesagt haben, Männer gesagt haben, wir brauchen Krawatten.
Weißt du, was ich gern hätte? Ich finde mein Leben ganz geil, aber ich würde gern dauerhaft so leicht gewürgt werden. Ja,
ein bisschen choking.
Irgendwie hätte ich Bock, dass mich dauerhaft was so leicht wirkt.
Naja, aber eigentlich, wenn man sich anguckt, was die Krawatte für eine Form hat, und gerade wenn man sich
Phallus-Symbol, so, es ist meistens Phallus-Symbol.
Ist es doch wahrscheinlich wirklich, oder? Ja. Also wenn ich mir so angucke, also moderne Krawatten sind ja im Moment eher schmal und nicht ganz bis zum Ansatz vom Gürtel, oder?
Ja.
Und Trump hatte einfach immer eine Riesenkrawatte an, fast so eine clownsartige Krawatte, die ein bisschen den Schritt runter
Ja, hin. Also so ein CEO, der genüsslich irgendwie seine Zigarre raucht, ist eigentlich ein Mann, der an ein Phallus-Symbol nuckelt, während ein anderes Phallus-Symbol um seinen Hals liegt.
Ist das, ich glaube wirklich, dass das der Grund ist. Das weil, kann sein. Also, weil du kommst ja sonst nicht auf die Idee, dir so ein langes Stück Stoff um den Hals zu hängen. Das hat ja keinen Mehrwert.
Nee, und es ist auch so lustig, dass das so ein formales Ding ist.
Ja.
Also genau. Ganz eigenartig.
Wenn sich die Chefetage trifft, dann müssen alle so leicht gechoked.
So ein Power-Move.
Ja, vielleicht stimmt. Ist es das.
Ja, das kann sein, keine Ahnung. Aber solche Sachen, finde ich, zerfallen komplett. So Sachen, die man einfach angelernt bekommt, wo dann klar wird, Moment, das ist ein Konstrukt, das ist nicht kein Naturgesetz, dass man sich dauerhaft leicht würgen muss, wenn man in einem geschäftlichen Kontext ist. Das ist einfach, das wurde dann irgendwann einfach konstruiert.
Ja.
Naja.
Hast du schon mal eine Fliege um?
Ja, ich glaube schon, aber
hatte ich noch nie.
So eine Clip-on-Fliege, also jetzt keine, die man sich so richtig
zuschleifen muss. Wie befestigt man denn eine Fliege? Befestigt man schon auch so choking-mäßig eigentlich, oder? Ja, oder steckt man die immer an?
Also es gibt so Fliegen, die sind halt quasi einfach ein Stück Stoff wieder, das man halt knotet. Und dann gibt es welche, die sind fertig geknotet und die kann man dann so, die haben so ein Band, das man so rummacht. Und dann gibt es welche, die sind so Clip-on. Also da ist so ein Band und dann kannst du die ja so ranpappen.
Ah.
Und je nachdem wie ernst man das mit der Fliege meint. Also so ein Clip-on-Ding ist eher, wenn man bei, keine Ahnung, irgendeinem Restaurant arbeitet, wo das Teil der Uniform ist. Und dieses Band, das macht man, wenn man zur Oper geht oder so, so richtig formal.
Aber ist es dann vielleicht so, dass so Krawatte und Fliege einfach, also natürlich sowieso eine Erfindung der Modeindustrie, aber war es nicht so, dass so ein Designer vor seiner angezogenen Designerpuppe stand und die hatte schon eine Hose, die hatte schon Schuhe und hat einfach überlegt, so, ja, was kann ich noch... Wie kann ich noch Money machen?
Welches Phallus-Symbol kann ich den Leuten? Ich hatte dieser Riesenhut war schon ein Mega-Hit.
Ja.
Dieser riesige Zylinder.
Danke, Pharrell Williams.
Aber was kann ich noch für ein Phallus-Symbol den Leuten unterjubeln? Ja, stimmt. Damals hatte man ja auch so riesige Zylinder, eine riesige Zigarre und eine riesige Krawatte.
Ich gucke gerade eine Western-Serie, 1883 heißt die. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es wäre schon auch so ein bisschen meine Zeit gewesen.
Der Wilde
Westen. Wenn man in einer Zeit außer der jetzigen hätte leben müssen, also so Mittelalter wäre gar nicht meins gewesen. Und ich glaube, so Wilde Westen hätte ich irgendwie geil gefunden. Und die Mode ist irgendwie cool.
Ich theoretisch auch, aber praktisch ist es, glaube ich, die Hölle.
Natürlich, ich romantisiere das natürlich komplett.
Ja. Alle haben dauernd Durst, bringen sie
Man, kann, man stillt aber den Durst nie mit Wasser, sondern nur mit Whisky.
Ja.
Du reitest 4 Tage durch die Prärie, hast irgendwie mehrere Bisonherden ausgerottet und warst in allen möglichen Gunfights mit irgendwelchen Banditen, musstest deine Kuhherde verteidigen und kommst dann auf einer staubigen Straße in so einen Saloon, die Saloontür geht quietschend auf, das Piano hört auf zu spielen.
Alle schauen dich an.
Guck dich an. Du hast 4 Tage nichts getrunken, die trockenste Kehle der Welt. Und was bestellst du?
Ein Whisky, bitte.
Whisky, bitte.
Nur um dann später, nachdem du irgendwie den Town-Bösewicht erschossen hast, in den Sonnenuntergang zu reiten, was gar keinen Sinn ergibt.
Nee.
Weil innerhalb von 10 Minuten ist es dunkel, du bist in der Kälte, denkst dir, fuck, ich bin jetzt einfach 5 Kilometer außerhalb der Stadt, eigentlich muss ich jetzt schon Rast machen, es ist komplett dunkel. Kehrst du wieder um, so Leute, es ist doch schlauer, morgens loszufahren.
Aber während du das sagst, zündest du so deine selbstgedrehte Zigarette mit einem Streichholz an, dass du dann an der Brust entflammst.
Ja.
Nee, das war meine Zeit.
Es war doch ein bisschen dumm, gegen Sonnenuntergang loszugehen. Ich hätte doch morgens losgehen müssen.
Vor allem, die haben auch keine Sonnenbrillen. Du siehst ja nichts, wenn du in die Sonne reitest.
Ja, absolut.
Weißt du gar nicht, wohin.
Und auch keine Straßenlaternen. Du siehst auch nichts, wenn sie untergegangen ist.
Ja.
Es ist richtig dumm. Das nächste Mal, wenn ihr im Western jemanden sieht, der Richtung Sonnenuntergang reitet, einfach 10 Minuten später wird er umkehren und sagen, ja, doch morgens.
Doch noch ein Zimmer. Habt ihr noch was frei?
Ja, es ist sehr dunkel geworden relativ schnell und ich habe eine Leine, also es war echt dumm. Naja, gut. Wollen wir auch so langsam in den Sonnenuntergang reiten?
Ja.
Ich habe noch eine Sache, vielleicht als Highlight der Woche würde ich das.
Du hast ein Highlight der Woche?
Es ist kein Highlight, es ist eher ein ungewöhnlicher Todesfall, den ich noch.
Kommt auf an, wer gestorben ist. Könnte auch ein Highlight
sein.
Ich habe Ich hätte auch ein schönes Highlight der Woche gehabt, aber das mache ich dann einfach als kostenlose Zusatzinfo für unsere Premium-Abonnenten. Habe ich das hinten noch raus.
Wer macht dann die Formalität? Machen wir gemeinsam die Formalität?
Gleichzeitig?
Ja, auf drei. 1, 2, 3.
Leute, abonniert folgt uns bei uns. Als wenn 1000 Leute wegschalten.
Das funktioniert nicht. Ach, folgt uns, wo man uns folgen kann. Abonniert uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin und über jeden alten und alte Hörer und Hörerin. Und
bewertet uns, schreibt uns bei iTunes was Nettes, gebt uns 5 Sterne bei Spotify, das kann man jetzt auch machen.
Ja, und ihr müsst nicht dafür sorgen, dass Christian Huber auf die Wall of Fame kommt, weil das ist ihm egal.
Müsst ihr nicht mehr, ist mir egal.
Möchte ich hier nochmal betonen, wie egal ihm das ist.
Komplett egal. I don't give a fuck.
Und dann kommt jetzt hier ein kleiner ungewöhnlicher Todesfall. Und zwar bin ich darüber...
Soll ich klopfen?
Ah ja, klar, gern. Ungewöhnliche Todesfälle. Blitzausgabe. Mhm. Ich bin drüber gestolpert und ich wollte noch irgendwie hier diesem besonderen Wesen eine Bühne bieten.
Okay.
Und es ist die einsamste Ente der Welt. Trevor.
Wie die einsamste Ente der Welt?
Trevor ist eine Ente, die irgendwie, man weiß nicht wie, auf eine Insel gekommen ist in der Nähe von Neuseeland, eine bewohnte Insel. Also, aber ich glaube 500 Einwohner.
Ach so, jetzt verstehe ich. Also dein ungewöhnlicher Todesfall ist ein Tier.
Ja, es geht um ein Tier,
okay.
Um Trevor.
Okay.
Und diese Ente ist auf dieser Insel gelandet, man weiß nicht wie, da gibt es keine Enten. Und es gibt mehrere Theorien, ob die irgendwie ein blinder Passagier auf dem Schiff war, keine Ahnung, man weiß es nicht. Und die war jetzt auf dieser Insel, hat keine anderen Entenfreunde und hat eigentlich auch kein natürliches Lebensumfeld.
Das ist ein Disney-Film.
Lebt einfach in der Pfütze.
Oh Gott.
Und dann haben die Leute gemerkt, dass die Pfütze so langsam austrocknet und dann haben die Menschen in der Stadt sind zusammengekommen und die Feuerwehr hat eine neue Pfütze für ihn aufgegossen. Dann war es einfach das Stadtmaskottchen, war Trevor die einsamste Ente der Welt. Total herzzerreißend. Die ist dann halt leider 2019 gestorben. Im Januar 2019 wurde Trevor von Hunden angegriffen und tödlich verletzt. Am 25. Januar wurde bestätigt, dass er tot aufgefunden wurde. Die Ente hatte 2000 Freunde bei Facebook. Das sind rund 300 mehr, als die Insel Einwohner hat. Ja, an der Stelle rest in peace, Trevor.
Rest in peace.
Die einsamste Ente der
Power,
Welt.
Trevor.
Rest in power. Das war ungewöhnlich los, weil der Blitz aus.
Ich habe noch eine kurze Zusatzinfo, was mein Highlight der Woche gewesen wäre. Es hat auch was mit dem Tier zu tun. Und zwar, wir haben doch vor ein paar Wochen über den kleinen Hund Tropcho geredet, den ich auf der Straße gesehen habe und der ein neues Zuhause gesucht hat. Und der hat jetzt ein neues Zuhause gefunden.
Tropcho hat ein neues Zuhause.
Tropcho hat jetzt jemanden gefunden, der ihn aufnimmt und ihm einen schönen Lebensabend beschert.
Oh, das freut mich
wohl,
super.
Also das ist wohl durch unseren Aufruf passiert.
Oh, das freut mich sehr.
Ja, freut mich auch sehr.
Liebe Grüße an Tropcho.
Hoffentlich haben die keine Enten dort, wo er jetzt hinkommt.
Aber Tropcho ist, glaube ich, so lieb. Der wird sich eher anfreunden.
Ja,
liebe Grüße an Tropcho und das freut mich wirklich. Das ist ein tolles Highlight der Woche. Ich bin froh, dass du das noch angehängt hast.
Ja, ich auch.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich würde sagen, bis dann.
Macht's gut.
Und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.